Ja, guten Morgen. Der Armin hat ja schon mal so ein paar Aspekte vorausgeschickt. Wir werden auf den einen oder anderen auch eingehen. Wir haben uns ja in der Vergangenheit hier im Gottesdienst schon öfters mit Gebeten oder Liedern aus dem Alten Testament beschäftigt. Zum Beispiel mit Psalm 21, dem Gebet eines Königs, oder Psalm 126, einem Pilgerlied, und mit dem Gebet der Hanna, einer israelitischen Frau, die aus tiefster Verzweiflung über ihre Kinderlosigkeit zu Gott schrie und erhört wurde. Heute, wie gesagt, wollen wir uns mit dem Gebet Nehemias beschäftigen, der dem persischen König Artaxerxes als Mundschenk diente. Das Buch Nehemia enthält insgesamt 9 Gebete, wovon die meisten Stoßgebete sind, die aus einer Situation heraus spontan erfolgten. Ich habe übrigens gestern erfahren, dass auch die Jungscha sich mit Nehemia beschäftigt. Ich weiß jetzt nicht, wer da sitzt, aber ihr könnt ja mal vielleicht zu Hause mal gucken, wo diese 9 Gebete stehen und in welchem Zusammenhang Nehemia die gesprochen hat. Sehr interessant. Ja, das erste Gebet, das Nehemia gesprochen hat, das ist kein so spontanes Gebet, aber mit dem wollen wir uns heute beschäftigen. Es ist das erste Gebet im Buch Nehemia, aber zugleich jenes, das eine ganz zentrale Bedeutung hat für alles, was nachfolgend in diesem Buch berichtet wird. Und beim näheren Hinschauen erkennen wir, dass es ein Abschlussgebet war, dem eine längere Gebets- und Fastenzeit vorausgegangen ist. Das ist eine wichtige Tatsache, auf die ich später nochmal zurückkommen werde. Im Folgenden wollen wir 2 Aspekte dieses Gebetes beleuchten, nämlich die Umstände, in denen es erfolgte, und sein Inhalt natürlich. Zu Beginn wird berichtet, dass Hanani, hat auch Armin schon vorausgeschickt, ein Verwandter Nehemias mit einigen Freunden aus Jerusalem gekommen war. Sie schilderten Nehemia die Lage Jerusalems mit ihren zerstörten Mauern und verbrannten Toren. Der Tempel war zwar wieder errichtet, aber die Stadtmauer lag in Schutt und Asche und die Bevölkerung war schutzlos, Angriffen von außen ausgeliefert und lebte in ständiger Angst. Im Buch Esra lesen wir, dass die umliegenden Völker den heimgekehrten Israeliten gegenüber feindlich gesinnt waren. Das lag daran, dass Gott ihnen, also dem Volk Israel, eine strikte Absonderung befohlen hatte. Mischehen waren verboten und das Angebot der umliegenden Völker, an der Errichtung des Tempels mitwirken zu dürfen, wurde von den Verantwortlichen abgelehnt. Wir lesen sogar in Esra, auch interessant mal zu Hause zu lesen, dass Mischehen aufgelöst werden mussten und die Männer ihre Frauen mit den Kindern wegschicken mussten. Also es ist schon sehr interessant zu lesen. Es drückt aber auch diese Bedeutung aus, die Gott darin gegeben hat, ja, dass das Volk einfach in sich geschlossen ein Volk bleibt und äußere Einflüsse außen vor bleiben sollen. Ja, nun wurden natürlich versucht, von diesen umliegenden Völkern alle Aktivitäten des Wiederaufbaus zu verhindern. Für Nehemia und sein Volk war Jerusalem die Heimat, nach der sie sich von ganzem Herzen sehnten. Seine Gedanken waren ständig bei dieser Stadt. Wie alle anderen Juden erregte auch ihn Neuigkeiten über die Stadt und wie es den ersten Zurückgekehrten erging. Seine Freunde berichteten ihm von der Schmach und der Schande, die sie erlebten. Dieser Bericht löst bei Nehemia, mit dem heutigen Sprachgebrauch ausgedrückt, eine heftige emotionale Reaktion aus. Er ist von diesen Nachrichten so erschüttert, dass er lange Zeit weint, fastet und betet. Das waren die äußeren Umstände, die zu diesem Gebet führten. Und wir wollen jetzt mal gemeinsam lesen. Der Text kommt auch hier vorne an die Wand. Das erste Kapitel. Bericht von Nehemia ben Hachalja im 20. Regierungsjahr des Artaxerxes hielt ich mich in der befestigten Oberstadt von Susa auf. Im Dezember kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Judäa zu mir. Ich fragte sie, wie es den Juden dort ginge, dem Rest, der dem Exil entkommen war, und erkundigte mich nach Jerusalem. Sie berichteten, die Juden dort in der Provinz leben in großer Not und Schande. Die Mauer Jerusalems liegt immer noch in Trümmern und die Tore sind verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zu Gott im Himmel. Ich sagte, ach Jahwe, du Gott des Himmels, du großer und furchterregender Gott, du stehst zu deinem Gnadenbund und zu denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Hab doch ein offenes Ohr für mein Gebet und sieh deinen Diener freundlich an. Tag und Nacht flehe ich zu dir für deine Diener, die Israeliten. Und ich bekenne die Sünden, die wir gegen dich begangen haben, auch ich und meine Familie. Wir haben uns schwer an dir vergangen, wir haben die Gebote, Gesetze und Anordnungen missachtet, die du deinem Diener Mose gegeben hast. Denk doch an das, was du ihm damals gesagt hast. Wenn ihr mir die Treue brecht, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote achtet und befolgt, dann werde ich euch wieder zurückholen, selbst die, die ich bis zum fernsten Horizont verstoßen habe. Ich werde sie heimbringen an den Ort, den ich zum Wohnsitz meines Namens erwählt habe. Sie sind ja doch deine Diener und dein Volk, das du durch deine große Macht mit starker Hand befreit hast. Ach Jahwe, erhöre mein Gebet und das Flehen deiner Diener, die dir ehrfürchtig dienen wollen. Lass es mir, deinem Diener, doch heute gelingen, dass er bei diesem Mann Erbarmen findet. Ich war nämlich Mundschenk beim König. Bevor wir uns mit dem Inhalt des Gebetes beschäftigen, müssen wir uns noch etwas mit der Person des Beters beschäftigen. Nehemia war schon im Exil geboren. Er kannte Jerusalem nur vom Hörensagen. Er musste, wie viele seiner Volksgenossen, erfahren, was es bedeutet, zu einer Minderheit zu gehören. Durfte aber auch erleben, was es heißt, Erfolg zu haben. Er war zu einer bedeutenden Stellung aufgestiegen, als er Mundschenk des persischen Königs Artaxerxes wurde. Dieser war einer der einflussreichsten Herrscher seiner Zeit. Der Mundschenk musste den Wein probieren, bevor er ihn dem König persönlich überreichte. Damit war garantiert, dass der Wein nicht vergiftet war. Heute würde man sagen, er war ein Top-Sicherheitsagent. Von seiner Aufgabe hing nämlich die Sicherheit eines mächtigen Herrschers und somit die Stabilität eines ganzen Reiches ab. Und es ist kaum anzunehmen, dass er diese Stellung durch Fürsprache einflussreicher Freunde erhalten hat. Gründe dafür waren wohl eher seine Charakterfestigkeit, sein Scharfsinn, sein gesunder Menschenverstand, seine Initiative und die Fähigkeit, Intrigen zu meistern. Ich muss gerade mal was trinken. Sein Leben hing von der Durchführung seiner Aufgaben ab. Deshalb wird er auch in Kleinigkeiten sehr genau gewesen sein. Diese Eigenschaften lassen sich im Buch Nehemia nachprüfen. Nehemias Tätigkeit am Hof des Königs war eine Vorbereitung auf die Aufgaben, die noch auf ihn zukommen sollten. Er war von Gott bestimmt, das von Plünderern heimgesuchte Jerusalem neu zu beleben und seine Mauern wieder aufzubauen. Wir finden dieses Prinzip, wie Gott Menschen für eine besondere Aufgabe vorbereitet, übrigens an vielen anderen Stellen in der Bibel. Zum Beispiel in der Biografie des Josef, in der es Gott zugelassen hatte, dass er als Sklave nach Ägypten verkauft wurde, aber durch seine Gradlinigkeit und seine Redlichkeit und des Gehorsams Gott gegenüber bis zum zweiten Mann im Staat aufgestiegen ist. Das versetzte ihn in die Lage, später seine Familie vor dem Hungertod zu bewahren. Oder Mose musste 40 Jahre in der Einöde ausharren, bis der Herr ihn zum Führer eines ganzen Volkes berief. Oder Paulus, der Herr schickte Paulus nach seiner Bekehrung im wahrsten Sinne des Wortes zunächst einmal in die Wüste, nachzulesen in Galater 1, Vers 7. Und danach in seine Heimatstadt Tarsus zurück, bevor er ihn mit seiner fundierten Kenntnis der Tora und seiner Herkunft als Pharisäer zusammen mit Barnabas als Missionar aussenden ließ. Zwischen seiner Bekehrung und seiner ersten Missionsreise vergingen mindestens 12 Jahre. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Herr das auch heute noch so macht, dass er Menschen von langer Hand auf besondere Aufgaben vorbereitet. Die Frage ist, ob sich Menschen rufen lassen und seinem Ruf folgen, ob sie ihre Talente und Fähigkeiten, ihre Zeit für Gott einsetzen. Frage dich heute Morgen, wo du stehst und mit was du deine Zeit verbringst, ob es der Platz und die Aufgabe ist, wo Gott dich haben will. Zurück zu Nehemia. Sein Gebet war von einem wahren Sturm von Gefühlen begleitet. Vielleicht war er aber auch ein Mensch, der emotional besonders veranlagt war. Oder waren Weinen, Trauern und Zagen nur ein Ausdruck der damaligen Kultur? Erleben wir das heute gar nicht mehr so? Ich denke, es ist zweifellos leichter, für etwas zu beten, für das man auch etwas empfindet. Teilnahmslosigkeit wirkt sich negativ aufs Beten aus. Allerdings ist das Vorhandensein von Gefühlen jedoch kein Maßstab dafür, ob Beten auch erhört wird. Ich persönlich erlebe auch Phasen, in denen mir nach Beten nicht zumute ist. Aber ich habe mir dann zur Angewohnheit gemacht, in solchen Momenten Gott einfach zu danken. Und da komme ich nie in Verlegenheit. Da gehen mir die Gründe zum Danken nie aus. Was ist aber die Voraussetzung, so zu beten, wie wir es eben von Nehemia gelesen haben? Wenn man nicht an die Existenz Gottes glaubt und nicht nach ihm fragt, dann ist Beten in dieser Form, glaube ich, nicht möglich. Woher nahm Nehemia seinen Glauben? Glauben ist kein Gefühl. Glaube ist Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes. Der Anfang von Nehemias Gebet zeigt, dass er bereit ist, Gott ganz zu vertrauen. Wir lesen in Vers 5. Ich sagte, ach Jahwe, du Gott des Himmels, du großer und furchterregender Gott, du stehst zu deinem Gnadenbund und zu denen, die dich lieben und deine Gebote halten. In diesen Worten erkennen wir einen großen Vertrauensvorschuss Nehemias Gott gegenüber. Vertrauen kann man aber nur zu jemandem haben, den man gut kennt. Dabei muss man besonders zwei Dinge über den anderen wissen. Kann und will er tun, was wir von ihm bitten? Nehemia wusste, dass Gott diese Eigenschaften besaß. Der große und furchterregende Gott kann alles tun. Der Gott, der zu seinem Gnadenbund und zu denen, die ihn lieben, steht, will auch tun, was wir erbitten und seinem Willen entspricht. Nehemia zweifelt weder an Gottes Fähigkeit noch an seiner Verlässlichkeit. Sein Vertrauen gründet sich auf das Wissen und die Eigenschaften Gottes. Darüber hinaus beruft er sich auf eine Verheißung Gottes, die er Mose gegeben hat. Denk doch an das, was du ihm damals gesagt hast. Wenn ihr mir die Treue brecht, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote achtet und befolgt, dann werde ich euch wieder zurückholen, selbst die, die ich bis zum fernsten Horizont verstoßen habe. Ich werde sie heimbringen, an den Ort, den ich zum Wohnsitz meines Namens erwählt habe. Diese Verheißung gab seinem Vertrauen festen Halt. Ich habe mich gefragt, wie beginne ich meine Gebete? Bin ich mir der Erhabenheit der Allmacht Gottes überhaupt bewusst? Und liegen in diesem mangelnden Bewusstsein meine Zweifel darüber begründet, ob Gott mein Gebet überhaupt erhört? Nehemia richtet seinen Blick ganz auf Gott, dem er sich nahen will. Dadurch, dass er sich die Eigenschaften Gottes vor Augen stellt, gewinnt er Vertrauen und fasst Mut für das, was vor ihm liegt. Er wusste, dass die Verheißungen, welche Gott einst am Berg Garizim gegeben hatte, dass er die ernst nehmen konnte. Es waren Verheißungen des Segens und des Fluches für sein Volk. Es sollte gesegnet werden, wenn es Gottes Bund hielt, und verflucht sein, wenn es ihn brach. Das war Nehemia schmerzlich bewusst. Und weil er für sein Volk betet, kann er dessen Sünde nicht übergehen. Darum enthält der erste Teil des Gebetes nicht nur Bekenntnis, sondern auch Fürbitte. Das Besondere ist das darin enthaltene Schuldbekenntnis. Nehemia bekennt die Schuld anderer Menschen, als ob es seine eigenen wären. Und ich bekenne die Sünden, die wir gegen dich begangen haben, auch ich und meine Familie. Wir haben uns schwer an dir vergangen. Wir haben die Gebote, Gesetze und Anordnungen missachtet, die du deinem Diener Mose gegeben hast. Zweifellos war auch Nehemias Leben nicht ohne Sünde. Was aber verwundert ist, dass sein Sündenbekenntnis eine Jahrhunderte dauernde Rebellion Judas gegen Gott einschließt. Das geschah alles lange, bevor Nehemia geboren wurde. Dennoch fühlte er sich für sein Volk verantwortlich. Ein Gefühl, das uns heute meist abgeht, weil in unserer Gesellschaft sehr viel Wert auf Individualität gelegt wird. Ja, wir sind auch individuelle Mitglieder unserer Gemeinde oder Kirche. Verfehlungen darin werden gewöhnlich nicht als unsere eigenen bekannt. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Wir regen uns lieber über die Verfehlungen anderer auf, anstatt uns damit zu identifizieren. Gottes Wort lehrt uns allerdings etwas anderes. Diese Eigenart Nehemias, sich zu Sünden anderer zu bekennen, nenne ich mal Identifikationsprinzip. Wir finden es zum Beispiel auch bei Daniel, nachzulesen in Daniel 9, oder auch bei Mose, der für sein Volk um Vergebung bat, als Gott angekündigt hatte, es seiner Schuld wegen zu vernichten. Aber das bedeutendste Beispiel dieses Identifikationsprinzips, das finden wir bei Jesus. Das war er selbst. Obwohl er ohne Sünde war, identifizierte er sich bewusst mit Sündern. Er wurde einer wie wir. Und das hatte Konsequenzen. Er litt für unsere Schuld und gab sogar sein Leben dafür hin. Auch für Nehemia hatte diese Einstellung Konsequenzen. Er wusste, dass er nach diesem Gebet nicht wieder einfach zur Tagesordnung übergehen konnte. Es wurde ihm deutlich, dass Gott ihm durch die Informationen, die er von seinen Freunden aus Jerusalem bekommen hatte, eine Last auferlegt hatte, mit der er nun umgehen musste. Diese Identifikation mit den Problemen seines Volkes war es, die Nehemias Gebet zu einem wirklich großen Gebet gemacht haben. Er steht vor Gott so, als sei er von einem gebeugten, schuldigen Volk umgeben, dessen Fürsprecher er ist, und zeigt damit, dass ihm das Schicksal seines Volkes wichtiger ist als sein eigenes. Eine solche Haltung stößt heute leider weitgehend auf Unverständnis. Wir sind eher darin geübt, alle Schuld von uns zu weisen und sie erstmal bei anderen zu suchen. Aber hier erkennen wir, wie Nehemia Gott beim Wort nimmt. In Vers 10 lesen wir: Sie sind ja doch deine Diener und dein Volk, das du durch deine große Macht und mit starker Hand befreit hast. Und hier schwingt die Frage mit: Herr, soll das alles umsonst gewesen sein? Es geht doch um deine Macht und um deine Ehre. Sollen die Völker ringsrum nicht wieder neu erkennen, dass du der lebendige Gott bist, der zu seinem Volk steht, im Gegensatz zu ihren leblosen, selbstgemachten Götzen? Es ist sehr kühn, wie Nehemia hier betet. Aber er reiht sich damit ein in die Reihe anderer großer Gottesmänner, wie Abraham, Mose, Jeremia, Daniel oder auch Paulus. Ihre Bitten waren alles andere als höfliche oder unterwürfige Äußerungen von Wünschen. Ihre Bitten waren ernsthaft und wurden manchmal mit solcher Verwegenheit vorgetragen, dass sie tollkühn erschienen. Das zeugt von einer tiefen Selbstlosigkeit. Das Schicksal ihres Volkes war ihnen wichtiger als ihr eigenes. Ihr Anliegen war, dass die Menschheit Gott in seiner Größe und Allmacht erkennen konnte und sollte. Dieses Anliegen beruhte auf ihrer Liebe zu Gott, für seinen Ruf oder für den Ruf seines Namens gaben sie alles. Die Israeliten waren Gottes Volk. Darum war Gottes Ansehen mit dem seines Volkes eng verbunden. Übrigens ist der Wortlaut in Vers 10 fast identisch mit dem Gebet des Mose in 5. Mose 9, 29, als die Israeliten das goldene Kalb angebetet haben. Man kann in diesen Gebeten drei Vorbedingungen für das Flehen zu Gott erkennen. Erstens, bedingungsloser Gehorsam Gottes Ruf gegenüber. Zweitens, Liebe zu seinen Mitmenschen. Und drittens, die Aufgabe unseres Ichs und alles, was damit verbunden ist. Wenn wir in der Lage sind, diese Bedingungen zu erfüllen, dann können wir bitten wie Mose und Nehemia. Dann kann es sogar sein, dass Gott seine Entschlüsse aufgrund unseres Gebetes ändert. Und der Schlüssel dazu ist, dass wir Gottes Wort mit all seinen Verheißungen kennen. Gott tut nichts lieber, als seine Verheißungen zu erfüllen, wenn es angemessen ist. Und der Heilige Geist kann unseren Glauben so sehr stärken, dass wir die Gewissheit bekommen, dass Gott uns hören und antworten wird. Gott streckt uns seine Hand entgegen, und wenn wir sie ergreifen, werden wir seine Kraft und Allmacht erleben. Diese Hand kann Berge versetzen. Nehemias Gebet nimmt zum Ende hin eine eigenartige Wendung. Worum hat er eigentlich gebetet? Kurioserweise hat er bis jetzt noch keine konkrete Bitte ausgesprochen. Nun, da er sie ausspricht, erscheint sie ziemlich anspruchslos, um nicht zu sagen unpassend, verglichen mit der Erhabenheit seines ganzen Gebetes. In Vers 11 heißt es: Lass es mir, deinem Diener, doch heute gelingen, dass er bei diesem Mann Erbarmen findet. Er war nämlich mundschenk beim König. Wozu dieser wuchtige Einstieg in dieses Gebet für eine derart geringe Bitte? Ich komme noch einmal zu der Tatsache zurück, dass dieses Gebet des Nehemia eher ein Abschlussgebet einer längeren Gebets- und Fastenzeit sein könnte, als eine spontane Reaktion auf den Bericht seiner Freunde aus Jerusalem. Umso mehr erstaunt die Emotionalität des Gebetes. Denn seit der Ankunft seiner Freunde bis zu diesem Gebet und dem darauffolgenden Gespräch mit dem König waren 4 Monate vergangen. Es waren wohl 4 Monate des intensiven Austausches mit Gott, der mit ihm eine Strategie entwickelte, wie er zum einen den König auf sein Anliegen aufmerksam machen konnte und wie es durchzuführen sei. Was er mit seinem König verhandeln wollte, das war keine fixe Idee, sondern eine wohl überlegte Vorgehensweise, denn es hätte ihm auch den Kopf kosten können. Eine Vorschrift des Protokolls besagte damals, dass Bedienstete in der Gegenwart des Königs immer ein fröhliches Gesicht zeigen mussten. Nichts durfte die Stimmung des Königs verderben. Und Nehemia war gewohnt, traurige Stimmungen hinter einem freundlichen Gesicht zu verbergen. Können wir auch. Ja, er musste somit auch seine traurige Miene mit Absicht aufgesetzt haben, obwohl ihm bewusst war, dass es ihn seine Freiheit oder sogar sein Leben kosten könnte. Hier erkennen wir eine elementare Voraussetzung für erhörtes Gebet. Gebet darf nicht zum Monolog werden, denn richtiges Beten geht immer zuerst von Gott aus und sollte unsere Antwort auf sein Reden sein. Wir müssen ihm die Gelegenheit geben, uns seinen Willen zu offenbaren. Und das geschieht nicht zwischen Tür und Angel. Diese kurze Bitte um Gelingen beim König lässt erkennen, die Strategie Gottes, die stand fest, und Nehemia kannte sie. Er hätte ja auch darum bitten können, dass der Herr den Einwohnern Jerusalems Kraft und Mut schenken möge, damit sie die Mauer wieder aufbauen können. Dazu auch die nötigen finanziellen Mittel und das dazugehörige Organisationstalent. Aber ich glaube, Gott will nicht, dass wir Pläne festlegen und er seine Hilfe dazugeben soll. Er will, dass wir nach seinem Plan fragen. Wir sollten geduldig warten, bis er uns seinen Willen kundtut. Das kann oft wehtun. Nehemia bittet um nichts weiter als um die Gunst des Königs. Irgendwie scheint er zu wissen, dass sich alles weitere fügen würde, wenn Gott diese Bitte erfüllte. Und wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist, dass der König Nehemia nicht einen Kopf kürzer machen ließ oder ihn nicht ins Gefängnis werfen ließ, sondern ihm alle Bitten gewährte, die er ihm vorgetragen hat. Nehemia wusste es zu diesem Zeitpunkt seines Gebetes nicht. Er kannte zu diesem Zeitpunkt nur die Zusagen und die Eigenschaften seines Gottes. Und man spürt förmlich die Spannung, die sich aufbaut zwischen dem Gebet Nehemias und der Unterredung mit dem König. Das muss man sich vorstellen, ja? In welcher Spannung sich da Nehemia befand. Ja? Aber hier erkennen wir auch die Grundvoraussetzung für erhörtes Gebet. Nehemia beugte sich bedingungslos dem Willen Gottes, obwohl er wusste, welches Risiko er einging. Sein Vertrauen zu dem Gott Israels hatte für ihn einen größeren Stellenwert als die Furcht vor dem König. Ich wünsche uns und mir auch, dass wir diese Spannung und diese Emotionalität in unseren Gebeten erleben, so wie es Nehemia erlebt hat. Und auch das, was daraus folgt, dass Gott handelt, dass er seine Pläne verwirklicht und wir Teil davon sind. Amen.